Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Entschuldigung, was machst du? Ist zwar eine dumme Frage, aber ich stelle sie.
Ist schon seltsam. Oh nein, ich bin Anwalt. Was machst du?
Das ist eine ganz dumme Frage. Mann und Herz, das ist schwer zu erklären.
Ich habe zwei.
Weil du was so Kompliziertes machst?
Weil ich es streng genommen gar nicht mache.
Das ist eine sehr genaue Beschreibung. Nichts tun als Lebensaufgabe. In dem Film Frances H. wird das auf wunderbar unterhaltsame Weise beschrieben. Sie hörten gerade die deutsche Synchronstimme von Greta Gerwig. Sie wiederum spielt die Hauptrolle in diesem Film, hat auch die Dialoge mitgeschrieben. Eine beglückende Independent-Komödie aus den USA. Das New York von heute wird in diesem Schwarz-Weiß-Film beschrieben. Und wir reden gleich über diesen Film. Außerdem laden wir Sie alle ein, kommen Sie her heute. Hier wird nämlich gefeiert mit einem großen, in einem gewaltigen Knall. 20 Jahre Filmpark Babelsberg. Wir haben aber auch noch viele schöne Filme für Sie im Angebot. Hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Ich denke mit großer Freude und auch einer gewissen Rührung an einen der schönsten Augenblicke der Berlinale zurück, nämlich als wir diesen Film für uns entdeckt haben. Frances H. war auch so ein Publikumsliebling der Berlinale und damit erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Anke.
Hallo,
wir
Knut.
Wir werden auch versuchen, nicht zu enthüllen, warum dieser Film von Noah Baumbach Frances H. heißt. Das ist eben doch ein sehr schöner Gag am Schluss, so diese Enthüllung für diesen merkwürdigen Titel. Die Hauptfigur heißt Frances, das können wir schon mal verraten. Und die Hauptrolle spielt die wunderbare, hinreißende Greta Gerwig. Der Regisseur wiederum ist bestens bekannt, Anke, durch die Arbeit für Wes Anderson. Also er hat geschrieben Tiefseetaucher
und die fantastischen Abenteuer des Mr. Fox.
Dieser wundervolle Puppentrickfilm, der auch wirklich einen ganz eigenen Charme hatte. Jetzt also eigene Regiearbeit und die beiden haben uns ja auch damals besucht in unserer Bar während der Berlinale. Und das war auch eine ganz tolle Begegnung, finde ich, weil sie erstmal ganz klug ihren eigenen Film analysiert haben. Viel Witz und Charme da stand. Und Anke, damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin. Das sind eben wirklich auch Ausnahmekünstler, die ganz bewusst sich dem verweigern, was so das große Hollywood-Mainstream-Kino macht, die ihre ganz eigene Erzählweise haben, ihre ganz eigene Persönlichkeit mit einbringen.
Ja, weißt du, warum ich diesen Film so mag? Es wird doch jetzt so viel geredet über Brautalarm und taffe Girls oder Mädels, wie er auch immer heißt. So, dass Frauen jetzt endlich mal in die Fußstapfen der Männer treten dürfen, bei Brautalarm eben auch sich schlecht benehmen, die Sau rauslassen und bei taffe Girls eben so bullen mit frechen Sprüchen, was weiß ich nicht. Aber ich finde, hier macht eben eine junge Frau das, was bis jetzt eigentlich immer nur jungen Männern im Kino vorbehalten wurde oder vorwiegend einfach mal so ein bisschen nicht erwachsen werden wollen. Ne? Gibt nicht so viele Frauen in der Kinogeschichte. Und genau das spielt sie, diese Frances. Sie lebt in New York, sie ist Tänzerin, aber sie spürt, dass ihre Karriere nicht in Gang kommt, aber sie weiß auch nicht recht, was sie machen soll. Sie lebt in den Tag hinein, sie trifft sich mit Freunden, sie muss immer wieder umherziehen. Also es ist eigentlich so ein schöner Film, wie jemand verweigert, erwachsen zu werden. Nicht, weil sie die Verantwortung ablehnt, sondern weil sie eigentlich gar keine Idee oder keinen Plan davon hat, was Erwachsenwerden überhaupt ist.
Und weil sie auch nicht in der Lage ist, das finde ich so sympathisch, sich irgendwie adäquat bestimmten Situationen gegenüber zu verhalten. Also wir alle haben ja so bestimmte Verhaltensmuster bei einer Party oder bei einer ersten Begegnung mit jemand. Ich finde es so wunderschön, dass sie sich fast in jeder Situation blamiert. Nicht? Sie hat immer das falsche Wort an der falschen Stelle.
Ja, es werden ja immer so viele Verweise und Vergleiche mit diesem Film gemacht. Und das heißt dann immer wieder Woody Allen. Aber bei Woody Allen ist es ja einfach so, da werden die Neurosen ja ständig verbalisiert. Aber sie lebt doch die Neurose einfach, ne? Also die wird nicht immer ausgesprochen, aber sie ist da. Und es gibt so eine schöne Stelle, die hat mich berührt in dem Film. Da sagt sie über eine Tanzchoreografie, ich mag es, wenn so kleine Fehler da sind, wenn die Sachen nicht so perfekt sind. Und genauso ist ihr Auftreten, genauso ist ihr Leben, genauso ist schon ihre Präsenz. Ich meine, sie will Tänzerin werden, aber wenn du sie rumlaufen siehst mit den schweren Klotschen, ne? Es hat doch schon auch eher, wird sie auch gesagt, so was Männliches, ne?
Was oder
wenn
sie, auch,
ja, ja.
Ne?
So und wenn sie dann pick hat, ne, dann wird er auch direkt immer abmoderiert als ganze Akne. Dabei siehst du diesen ganzen Pickel nicht. Also das hat mir unheimlich gut gefallen. Und gleichzeitig, wenn man noch mal ein bisschen bei Woody Allen bleibt, ich meine, die konnten ihre Neurosen ja auch pflegen. Und hier geht es so im Hintergrund, aber auch einfach um New York und Überleben in New York heute. Ne? Also du kriegst ja mit, in Manhattan kann man nicht mehr wohnen. Tribeca ist viel zu teuer. Ja, ne? Also die müssen immer weiter nach Brooklyn. Und das kriegst du alles so in Nebensächlichkeiten mit, was es heißt, heute in New York zu leben. Die hat ja auch gar keine Habseligkeit mehr. Das passt ja alles in einen Koffer rein. Und damit fährt sie so rum. Und ich musste immer, kannst du dich noch an den Film Sue erinnern? Mhm. Das ist ja auch eine Frau, ne? Du denkst, die ist eigentlich ja so im Leben, verliert aber den Job und fliegt immer so mehr raus und wird so ein bisschen so vergessen. Und manchmal hatte ich Angst, dass das auch dieser Frances passieren könnte.
Mit Greta Gerwig.
Übrigens durchaus auch schon in großen Hollywood-Filmen war, aber eben hier zeigte, dass sie sowas ist wie so eine, ich denke mal, eine neue junge Muse des unabhängigen alternativen Kinos.
Ja, weil sie einfach so ihre eigenen Wege sucht und einfach so guckt, was gerade Sache ist. Und weil sie noch nicht weiß, was Sache ist, ja, wartet sie einfach ab. Und ich finde, da ist das Schwarz-Weiß eben auch ganz schön. Es ist ja normalerweise, ist ja Schwarz-Weiß eben immer die Erinnerung. Eine Erinnerung hat diese junge Frau aber noch gar nicht, weil ihr Leben ja noch gar keine Erzählung ist. Ne? Das ist ja noch kein roter Faden. Aber dadurch, dass es eben noch kein Koordinatensystem gibt, hat das Schwarze sowas Sentimentales, Nostalgisches, was einfach zu dem Lebensgefühl passt. Aber man weiß, sie selbst weiß gar nicht eigentlich, warum oder woher diese Nostalgie kommt. Aber vielleicht ist es einfach die Angst, einfach der Jugend mal bye-bye zu sagen. Und vielleicht muss sie einfach auch die Erfahrung machen, man kann mit 50 noch eine Jeans tragen und eine Adidas-Trainingsjacke und alles. Ne?
Stimmt, Anke. Wenn sie sich mit dir unterhalten würde, würde es ihr sehr viel besser gehen, weil sie wüsste, es wird alles noch viel schöner.
Man kann auch ein betagtes Girlie bleiben, ja.
Genau. Es geht immer weiter irgendwie. Dir vielen lieben Dank. Dies war Anke Lewicke über den wunderschönen New York-Film Frances Ha. Danke dir. Unser schönes Filmgelände hier in Potsdam-Babelsberg wird heute Abend erschüttert. Und zwar durch eine atemberaubende Explosion. So etwas hat man noch nicht gehört, sowas hat man auch noch nicht gesehen. Das Ganze ist also eine planvolle Aktion und hat einen schönen Anlass. Wir feiern nämlich 20 Jahre Filmpark Babelsberg. Eine Erfolgsgeschichte. Freue mich jetzt sehr, dass ich dem Mann gratulieren kann. Gegen viele Widerstände hat er sich damals durchgesetzt. Erstmal herzlich willkommen, Friedhelm Schatz, und herzlichen Glückwunsch, 20 Jahre.
Vielen, vielen Dank und guten Tag, und wir freuen uns sehr.
Nun habt ihr euch heute sehr viel vorgenommen über den Big Bang. Wenn wir noch reden, aber vielleicht erstmal ganz allgemein, was meinst du? Ich habe es ja sehr bewusst gesagt, ich weiß, als du damals so angetreten bist, haben viele gesagt, das hat keinen Sinn, das gibt es in Hollywood, das kann man bei Universal machen, aber nicht in Potsdam-Babelsberg. Was hat dir damals eigentlich auch so diesen Mut gegeben, vielleicht auch die Verrücktheit zu sagen, nö, wir machen das?
Na, die Geschichte ist an sich lang und trotzdem kurz erzählt. Ich bin 93 bin ich von Volker Schlöndorff damals in München angerufen worden, und er sagte, du Friedhelm, die Franzosen haben Babelsberg gekauft, hast du nicht Lust rüberzukommen? Und dann bin ich in den damaligen legendären Pan Am Flieger gestiegen und kam hier an und lief durch die Gegend und habe die großen Hallen gesehen und dachte, Donnerwetter, Fritz Lang hat hier gedreht. Mhm. Und Volker sagte mir dann, naja, wir sind ganz am Anfang, wir suchen eventuell einen Studiochef. Ich war ja bei der Bavaria lange, und dann habe ich gedacht, na, Studiochef, das hast du gemacht, das wirst du nicht machen. Oder du kannst auch Produktionschef werden, aber das war mir in der Nähe von Volker dann vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Oder sagte, wir haben da so eine verrückte Idee, wir wollen so einen Entertainment-Park machen. Mhm. Und dann habe ich mir das Gelände angeguckt und hatte das ja auch schon in der Erfahrung aus der Bavaria. Da haben wir auch so eine Tour gegründet und habe gesagt, okay, das machst du. Weil immer das Neue hat mich gereizt, und natürlich das Umfeld Babelsberg war natürlich legendär. Ja, und dann ist die Geschichte schnell vorangeschritten. Ich habe dann schnell meine Koffer gepackt, bin hierher gezogen, habe die ersten Monate im Hotel gewohnt, und wir haben ein Konzept gemacht, wie wir dieses legendäre Gelände publikumstauglich machen können. Und das Ergebnis war am 15. August 93 ging es dann mit der Babelsberg Studiotour los.
Muss man sogar sagen, wenn man sich mal ansieht, was für wahnsinnige Schwankungen und Irrungen und Wirrungen es so insgesamt auf dem Studiogelände gab. Was wir hier so erlebt haben, auch an verschiedenen Herrschaften, dann ist eigentlich der Filmpark das kontinuierlichste. Das ist das, was es immer hier gab und was immer weiter ausgebaut wurde in all den Jahren.
Das ist richtig so, und ich bin ja mittlerweile, nach 20 Jahren bin ich ja hier der Methusalem auf dem Gelände. Also ich bin übrig geblieben von all denen, die hier durchgezogen sind. Es war ja auch deswegen am Anfang, sagen wir mal so, auch nicht richtig in der Perspektive ausgestattet, weil die Franzosen hatten natürlich mit dem Gesamtgelände ein großes Immobilienprojekt vor. Sie wollten den Studiobereich immer erhalten, das war klar, aber drumherum sollte eben Megacity entstehen. Metropolis wäre da lächerlich gegen gewesen. Ne? Und der Filmpark operierte damals so wie ein Zirkus, also eine temporäre Geschichte. Also so richtig abgesichert war das Ganze nicht, aber es passierte eben Folgendes: Als wir dann aufmachten am 15. August 1993, kamen viele, viele Menschen. Natürlich viele Menschen, die endlich mal ihre Idee versehen wollten. Viele Menschen waren außerhalb, die waren auch vom Konzept angetan, und die Besucherzahlen stiegen. Die Immobilienaktionen fielen. Naja, und wir sind noch da und die anderen sind weg.
Also war es offensichtlich richtig, eben anzudocken eben an die ganz konkrete lokale Filmgeschichte.
Das war absolut richtig. Und es gibt auch weltweit eine wenige Standorte wie Babelsberg, die tatsächlich so eine unglaubliche Authentizität ausstrahlen wie dieser Standort hier. Und das wissen die Besucher, auch wenn sie es nicht unmittelbar als solches erkennen, sie spüren das. Das heißt also, vor dem Hintergrund eines der ältesten und schönsten Studios zu spielen, so einen Filmpark zu betreiben, eine Studiotour betreiben, ist ziemlich einmalig. Und das hat natürlich auch ein Stück weit die Erfolgsgeschichte mit ausgemacht. Bei uns wird es nie einen Rollercoaster oder einen Freefall und was es alles so gibt. Das sollen die Freizeitparks machen. Wir sind auch kein Museum, wir sind halt mittendrin. Wir machen Inhalte, aber die auf eine spektakuläre Art und Weise.
Heute wird es ganz besonders spektakulär, um das nochmal ganz klar zu sagen. Also schon mal, um die Leute zu warnen, die ja auch in der Nähe wohnen, noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Es gab zwar eine Generalprobe schon mal, die hat ganz gut geklappt, aber was wird heute wann genau hier explodieren?
Na, die 20 Jahre sind ja im Prinzip das eine Thema. Das Hauptthema für den heutigen Abend sind 20 Jahre Stunts und Action. Und warum dieses? Ich meine, Stunts und Action und Pyrotechnik und Spezialeffekte ist ja in unserem Genre tief verwurzelt. Das heißt natürlich, es gibt kaum einen Film, ob Drama, Liebesgeschichte oder natürlich die großen Blockbuster, die ohne irgendwelche Action und Stunts auskommen. Selbst in einem Liebesfilm fällt irgendjemand mal vom Tisch, das muss dann ein Stunt mitmachen. Also das Thema selber ist sehr präsent in der Film- und Fernsehbranche, deswegen haben wir das natürlich auch von Anfang an im Filmparkprogramm aufgegriffen und haben gesagt, okay, nach 20 Jahren ist es natürlich mehr als wert, dieses Thema als solches zu spielen heute Abend. Und wir haben heute Abend Dreharbeiten um 20 Uhr im Rahmen des Filmparkprogramms. Bei dieser Szene, die wir da stellen, geht es darum, das Pyrotechnische als solches vorzustellen. Wir machen also eine große Explosion, eine kontrollierte Explosion. Sicherlich die Größe, die es in 100 Jahren Filmgeschichte hier gegeben hat. Und auch an der Stelle gleich mal ein Wort an die lieben Nachbarn. Natürlich haben wir beim Test schon mal gezeigt, was wir vorhaben. Und natürlich haben wir das Ganze mit maximaler Sicherheit vorbereitet. Wir haben die ganzen Behörden informiert. Und ich bitte die Nachbarn einfach, sie sind ja manchmal natürlich auch von den Aktivitäten, die wir hier entfachen, betroffen. Aber dieses Gelände gibt es seit 100 Jahren. Hier wird seit 100 Jahren Film gedreht, sowas. Ne? Und das weiß man auch. Und das ist auch gut so und schön so. Also niemand soll sich Sorgen machen. Es wird nichts zusammenbrechen. Es wird nichts runterkommen als solches, aber es wird schon spektakulär werden. 20 Uhr, Big Bang.
Genau, also das wird das Kernstück gewissermaßen der Feierlichkeiten heute Abend, aber du hast es schon gesagt, also die Stuntshow, die gehört sozusagen zum Urgestein, die ist Teil dieses wichtigen Unternehmens, insofern wird es auch viele andere Aktivitäten heute noch geben, Mittelalterfest ja auch noch und solche Dinge, ne? Also was macht heute Abend noch so?
Der zweite Höhepunkt wird natürlich im Vulkan selber, unserem mittlerweile legendären Vulkan, wird es natürlich eine Nacht-Stuntshow geben, vielleicht auch zwei, je nachdem wie viele Tausende von Besuchern zu uns kommen. Und eine Stuntshow im Vulkan in der Nacht mit besonderen Elementen, das hat schon was sehr beeindruckend ist. Also da, und das ist auch dann die Hommage, wenn man so will, an die Leute, die eben, und ich habe auch viele ehemalige Stunt- und Männer und Frauen eingeladen, eine Hommage an die, die für Jahre ihre Knochen hingehalten haben. Also Stuntshow Vulkan wird ein großes Spektakel werden. Wir haben eine große Parade. Wir haben also, glaube ich, über 100, 120 Leute aus den Filmgenres zum Thema Stunts und Action, die durch die Gegend laufen. Wir greifen natürlich, und der Filmpark hat ja viele Facetten. Wir spielen das Mittelalter, wir haben Fernseher, also in allen Bereichen werden mit einzelnen Programmen Punkten wird zum Thema Stunts und Action was aufgeführt werden. Also es wird ein buntes Programm geben, geht um 18 Uhr los, geht bis Mitternacht. Das klassische, unvermeidbare Höhenfeuerwerk kurz vor Mitternacht bildet den Abschluss. Stunts und Action, eine lange Nacht steht bevor.
Und es gelten, obwohl heute eben Feierlichkeiten sind, also ganz besondere Feierlichkeiten, die ganz normalen Eintrittspreise, also wer heute hinkommt, sich eine Karte kauft, ganz normal wird er das bezahlen, was man da immer bezahlt. Bei uns allerdings haben Sie gleich die Chance, unter 0331 70 99 111 ein Familienticket, das sind zwei Erwachsene und vier Kinder, dann kostenfrei jetzt zu gewinnen, und die gilt dann auch wirklich den ganzen Tag, diese Familienkarte, bis hin zum großen Fest und auch zum großen Knall heute hier auf dem Filmgelände Babelsberg. Der Filmpark Babelsberg feiert 20 Jahre und lässt es so richtig krachen. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche natürlich heute einen tollen Tag. Friedhelm Schatz war das, der Geschäftsführer.
Vielen Dank.
Pünktlich zum Schulbeginn, also ist ja da der Film über Pauls Schulweg, sein langer Weg durch dieses erste schwere, harte Jahr, durch die großen Umstellungen, die man eben mitmacht, wenn man so aus der Spielzeit kommt, plötzlich was lernen soll, und zwar in einer ganz besonderen Schule, aber darüber kann ich gleich reden mit den Schöpfern dieses Films, die also ein Jahr dabei waren, wenn Paul eben anfängt, so ein richtiger Schüler zu sein. Pauls Schulweg ist ein Film von Yvonne und Wolfgang Andrei, die ich ganz herzlich grüße. Hallo, willkommen.
Hallo.
Und der Protagonist dieses Films, der schon vor 10 Jahren entstand, also zumindest die Dreharbeit waren vor 10 Jahren. Jetzt ist er fertiggestellt worden und ins Kino gebracht worden. Der Protagonist ist jetzt hier, ist Paul. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Paul ist jetzt 17, war logischerweise damals also 7 Jahre alt und heißt Paul Andrei, womit also auch hier die familiären Beziehungen ganz eindeutig beschrieben werden. Hallo, Paul.
Hallo.
Wie geht's denn dir eigentlich? Du siehst jetzt so einen Film, wo man also wirklich ein Jahr lang sieht, wie schwierig das war, auch die Ängste am Anfang und so. Also eigentlich ist das beneidenswert. Wer hat von sich schon so eine Art Home-Video?
Ach, naja,
so toll ist es nicht. Es ist ziemlich merkwürdig, sich ja selbst zu sehen.
Dann lasst uns mal bitte beschreiben, wie das ganze Projekt überhaupt entstand. Also Yvonne ist eben die Mutter von Paul. Und man sieht übrigens am Anfang auch im Film, was ich sehr anrührend finde, so die Ängste. Also das Gefühl so, ach, der Paul ist vielleicht noch gar nicht so weit. Und das wird sehr genau mit sehr viel mütterlicher Liebe geschildert. War es so?
Ja, das war so. Und wir haben halt festgestellt, dass eigentlich alle Eltern, wenn die Kinder in die Schule kommen, machen sich immer große Sorgen, vor allem darum, also hat mein Kind genügend Fähigkeiten und Fertigkeiten, und dass wir Eltern eigentlich vor allem vergessen, was das heißt, eben auch in emotionaler Hinsicht. Und dass eigentlich das Wichtigste von allem ist, dass man sich eine Stellung in der Gesellschaft erarbeitet und vor allem eben einen Freund findet. Und das ist im Grunde genommen auch das Zentrum des Filmes.
Wie ist denn die Idee überhaupt entstanden, also von euch beiden zu sagen, unser Sohn kommt jetzt in die Schule, ihr seid Filmemacher aus Weimar und habt ja auch schon andere Filme gemacht, ganz klar, aber das ist ja ein sehr persönliches Projekt. Also wie kommt dann so eine Idee zustande zu sagen, also wir wollen dem Paul jetzt immer da sehr nah sein?
Also es gibt so zwei Momente. Also das erste war, da waren wir in die Schule eingeladen. Das ist wie so ein Schnuppertag gewesen in der Schule, wo die Kinder mal ein bisschen reingucken konnten, was ist Schule. Die wurden dann uns entführt und in die Klassen gebracht und bestimmte Dinge mit ihnen gemacht. Und wir sind so in der Schule rumspaziert und durch Zufall halt rein in so eine Klasse und sahen halt, wie der Paul Mathe macht. Und in Mathe war der Paul halt schon um einiges weiter als andere. Und er wollte halt immer gleich alles vorsagen und wurde halt entsprechend von seiner Lehrerin gebremst so. Und wie es dann so ist, wir waren dann ganz schockiert und denken, oh mein Gott, unser armes Kind und wie ist das wohl mit ihm, der kann sich ja selber so schwer bremsen, der wird es bestimmt total schwer haben. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, was es für mich persönlich jetzt eigentlich bedeutet hat, mein Schulanfang. Also was war mein Schulanfang? Ich hatte null Erinnerungen. Also ich habe zwar so ein Bild mit einer Zuckertüte drauf, aber mehr wusste ich einfach nicht so. Und das war so dieser Impuls, den man ja als Filmemacher einfach braucht, so, um zu sagen, hey, ich möchte einfach wissen, was es bedeutet, so auch so emotional, gefühlsmäßig. Und dann bin ich halt rein, habe entschieden, wir machen das.
Also ich finde es wirklich sehr beeindruckend, dass ihr als Elternteil immer dabei seid oder sehr oft dabei seid und man trotzdem jetzt nicht das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich nur ein Film für die engste Familie, sondern dass man schon auch mit einem gewissen distanzierten Blick das sehen kann, wie sie es für einen Dokumentarfilm auch gehört. Wie schwer war das herzustellen? War es da eher förderlich, dass ihr die Eltern seid, oder war es manchmal doch auch hinderlich?
Also ich glaube, das war vor allem dann förderlich, als wir gesehen haben, dass der Paul, also wir haben damals das Material weggepackt vor 10 Jahren, das wurde ja nie veröffentlicht. Und wir haben dann, als unsere Tochter in die Schule kam, haben wir den Blick erneut gehabt. Mhm. Also was das heißt, Schulkind zu sein, wie schwierig das ist, was das für Herausforderungen auch für ein Kind so mit sich bringt. Und das hat uns geholfen, eigentlich so von diesem ganz individuellen Blick wegzukommen und zu begreifen, dass Pauls Geschichte keine individuelle ist, sondern dass das tatsächlich jedes Kind, das in die Schule kommt, dass das genau auf diese Dinge treffen wird. Mhm. Und das war hilfreich. Ansonsten wäre es, glaube ich, wirklich eine sehr private und eine Familienangelegenheit gewesen. Und so ist es was Universelles mit einem sehr intimen Blick.
Was sind denn so die spezifischen Probleme, die man im Film ja auch gut sehen kann, also die man gut nachvollziehen kann, mit denen sich der Paul ja auch von Anfang an rumschlagen muss?
Die spezifischen Probleme. Also das eine ist halt, also was ich halt kennengelernt, also begriffen habe, so, das ist halt die Eltern, die Erwachsenensicht. Da geht's halt vor allem natürlich darum, was wird das Kind, wie wird es lernen, ne? Also rechnen, schreiben, lesen und so. Das Kind geht zwar auch mit einer grundsätzlichen Motivation hinein, so. Aber dann ist es vor allen Dingen, wie Yvonne schon mal sagte, diese soziale Geschichte. Also, wo ist mein Freund? Und bei Paul ist es halt eine sehr spezielle Sache gewesen. Er hat im Prinzip, kann man sich vorstellen, im Jena Plan-Profil geht es dahingehend, dass man zwar auf der einen Seite in so einem Verband ist von 1. bis 4. Jahrgang zusammen, also altersgemischt. Und da ist man sozusagen neuer in der Gruppe. Ja. So. Und da sind 5 Kinder, die in die Gruppe reinkamen. Der Rest ist eine bestehende Gemeinschaft. Mhm. Und dann hat er halt den Kurs gehabt, wo er sozusagen neu mit allen anderen, da kommen sozusagen alle Erstklässler aus allen Stammgruppen zusammen und lernen die Grundlagen, wie Rechnen, Schreiben, Lesen. Und da hat er eine ganz andere soziale Rolle gespielt. So. Und diese Suche nach einem Freund, also jemanden zu haben, zu finden, so, also das war ein ganz... Also aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Erwachsenensicht auf dieses Kind Paul, war das so ein ganz grundlegendes Thema. Und für die Erwachsenen war es halt, geht's halt wirklich darum, wie lernt der so? Ja. Und die Problematiken, die daraus entstehen. Paul war halt, wie gesagt, sehr weit und wird da unterfordert. Und was kann die Schule da machen? Und die Lehrer gucken natürlich auch speziell auf dieser Thematik so da drauf.
Das ist ein sehr bekanntes Projekt. Also dieses Jena-Plan stammt schon aus den 20er Jahren übrigens. Und mich hat es teilweise auch sehr irritiert zu sehen, dass man eben gerade am Anfang nicht korrigiert, dass man dem Kind die Freude belassen will. Und es irritiert ja im Film auch Eltern sogar. Die wussten ungefähr, worauf sie da einlassen. Immer sagen, warum korrigieren sie denn da nicht mal diese Schreibfehler und so. Ist das nun wirklich eine positive Methode, Paul? Was meinst du, so im Rückblick hat das vielleicht mehr Freude gemacht beim Lernen, als wenn man natürlich ständig irgendwie korrigiert und zurechtgewiesen wird? Ist das spielerisch? Wie war das?
Naja, es ist, tja, ich muss halt sagen, es ist wirklich lange her, also ich weiß davon nicht mehr so viel.
Aber hat dann auch so einen Eindruck, so eine Frage?
Ja, also es hat mir, soweit ich weiß, immer relativ viel Spaß gemacht und geklappt hat es ja anscheinend auch mehr oder weniger.
Also dein weiterer schulischer Weg ist auch
davon
so
nicht negativ beeinflusst, ja.
Das freut mich zu hören. Wie geht's euch so, wenn ihr im Rückblick jetzt auch seht, wie ihr sich eben in dieser Gemeinschaft mit diesen ja sehr einfühlsamen Lehrerin, muss man schon sagen, nicht, aber immer auch unkonventionellen Methoden da durchgesetzt hat, wenn man den Film heute sieht?
Na, für uns war das ein viel besserer Einblick in die Schule nochmal, weil unsere Tochter kam in dieselbe Schule und kam zu der einen Lehrerin auch wieder, die Stammgruppe, die den Paul am meisten hatte. Und für uns war das sehr hilfreich, auch nochmal zu begreifen, dass man auch Vertrauen haben muss zu dem Lehrer. Ja. Also es geht nicht nur darum, dass das Kind sich wohlfühlt, auch die Eltern müssen sich wohlfühlen, weil ansonsten die Beziehung zur Schule nicht wirklich funktioniert. Und das hat uns geholfen, auch als unser Kind in die Schule kam, unser zweites, und zu sehen, ja, wir wissen, wir können der Schule vertrauen, wir können dem System vertrauen, wir können der Lehrerin vertrauen, und deswegen gehen wir da jetzt auch ganz entspannt damit um.
Und der Paul, muss man mal ganz deutlich sagen, ist eben auch ein wunderbarer Protagonist eben für diesen Film mit seinem offenen Gesicht und seiner Natürlichkeit, die er eben hat, dass er sich überhaupt nicht beeindrucken lässt von den Dingen, dass er eben ganz ehrlich eigentlich uns gegenüber tritt und uns zeigt, so ist mein Leben, so ist dieses eine Jahr. Und am Ende ist er übrigens auch ein völlig anderer Mensch. Auch das ist faszinierend zu sehen, wie sich im Kinder innerhalb eines so wichtigen Jahres total verändern, wie er jetzt auch ein ganz anderer Mensch natürlich ist, Paul. Herzlichen Dank. Schön, dass du bei uns warst. Danke, Wolfgang und Yvonne André. Der Film, also Pauls Schulweg, ist jetzt im Kino zu sehen und sollte gesehen werden. Ich denke mal, es ist eine Art Pflichtübung geradezu, gerade für alle Leute, die ihm jetzt ihre Kinder zum ersten Mal in die Schule schicken. Vielen Dank. Wir wollen jetzt reden über einen Film, der schon auf der Berlinale lief. Da war es so eine Art Kontrastprogramm zum winterlichen Berlin, nämlich ein Film, der uns nach Südfrankreich führt, mitten in den Sommer hinein und der auch so die Leichtigkeit hat, vielleicht auch so die Faulheit des Sommers, also uns eigentlich so ein sommerliches Gefühl vermittelt mit allem, was dazugehört, auch mit dem Überdruss, den man manchmal empfindet, wenn man viel Zeit hat, viel Raum hat für sich selbst. Halbschatten heißt dieser Film, der jetzt nun wunderbarerweise im Sommer angelaufen ist. Ein Film von Nicolas Wackerbarth, ich also ganz herzlich grüße, hallo,
ja,
Schauspieler,
hallo,
und Regisseur, und mit einer ganz wunderbaren Schauspielerin, die in Berlin gerade Triumphe feiert auf der Bühne mit Murmel Murmel. Also absolutes Kultstück. Ich glaube, immer ausverkauft. Man kommt wahnsinnig schwer rein und manche Leute waren schon 4-5 Mal da und können inzwischen auch mitsprechen. Murmel, Murmel, Murmel. Und der ganze Film Halbschatten ist ja so um dich herum gebaut. Es ist also wirklich dein Film, freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist. Anne Ratte-Paul, herzlich willkommen.
Dankeschön.
War das auch so? Von Anfang an war irgendwie klar, es ist euer gemeinsames Projekt, weil der Film ja wirklich auch von dir lebt, nicht von deiner Figur und von deiner Präsenz.
Von Anfang an glaube ich nicht. Also beim Schreiben des Drehbuchs war ich nicht dabei. Also ich war beim Casting und dann habe ich die Rolle bekommen.
Ja, also ich hatte beim Schreiben jetzt noch keine Schauspielerin im Kopf. Also es ist nicht auf den Leib geschrieben in dem Sinne, aber wenn es so wirkt, dann freue ich mich natürlich, weil das natürlich das Ziel ist bei einem Film, wo Anne ist ja in jeder Einstellung. Ne? Es gibt keine Einstellung ohne dich.
Ja. Und man spürt ganz genau, dass es eben auch eine Figur ist, die vielleicht auch viel mit dir zu tun hat, Anne, weil sie natürlich Künstlerin ist. Sie ist zwar keine Schauspielerin, aber sie ist Künstlerin und sie muss mit dem leben, was jeder Künstler, glaube ich, irgendwie kennt, nämlich die Angst davor, dass die eigene Kreativität nicht mehr funktioniert. Also ich dachte mir schon, da ist auch eine Nähe da für dich.
Ja, einmal das, aber auch eben als Künstler in dem Sinne reflektiert man sehr viel. Also man denkt viel überhaupt über Werte, gegebene Werte nach, aber auch über sich selber nach und über die eigene Bewertung von Dingen, auch über sein eigenes Leben. Und ich glaube, diese Figur, diese Frau ist am Anfang des Films irgendwie, so habe ich es gesehen oder so hatten sie es auch grob abgesprochen, also sie will schon was Neues in ihrem Leben auch in Angriff nehmen. Also sie möchte diese Beziehung, die noch nicht so lang ist, sondern eher frisch ist, eingehen und damit vielleicht auch sich selber nochmal ein anderes Bild über sich selber bekommen. Also sucht nach einer neuen Identität, glaube ich auch. Ja.
Damit sind wir schon bei der Situation, die wir jetzt mal beschreiben müssten. Also wir haben es gehört, sie will was Neues anfangen. Erstmal ganz banal ein neues Buch schreiben, aber in einer besonderen Situation, die wir erstmal beschreiben müssen. Was für eine Situation bringst du sie?
Ja, das ist also die Hauptfigur heißt Merle und sie ist Ende 30 und kommt in ein Haus, Haus in Südfrankreich, in dem sie eingeladen ist offensichtlich, was sich erst so nach und nach herausstellt von ihrem Liebhaber. Der ist aber nicht da. Und statt dem Liebhaber sind nur die Kinder da von dem Liebhaber, die sie noch gar nicht richtig kennt. Die Tochter kennt sie ein bisschen, aber den Jungen kennt sie noch nicht. Sie reagieren abweisend auf sie, weil sie auch nicht mit ihr gerechnet haben offensichtlich und lieber die Zeit alleine verbringen wollen. Und von daher rutscht sie in so eine sehr unklare Position hinein, wo sie nicht genau weiß, wie sie sich verhalten soll. Soll sie das mit den Kindern offen reden über diese Beziehung oder nicht? Und letztendlich erleben wir 4 Tage, wie sie auf diesen Mann wartet.
Warten auf Romuald, so heißt er. Ne? Und genau. Was gerade gesagt wurde von euch beiden, da kam immer wieder so, sie weiß es nicht genau, es gibt eine Unsicherheit, es gibt Wahrheiten und die bleiben ja auch im Film immer. Und ich dachte mir auch, wahrscheinlich waren die auch bei euch da. Also dass man, wer weiß schon ganz genau, was mit einem los ist. Noch dazu, wenn man 4 Tage quasi auf sich zurückgeworfen ist. Ich denke mir auch, dass auch für dich, Anne, wahrscheinlich viele Seiten dieser Person auch geheimnisvoll bleiben.
Ja, es ist mehr ein Einlassen auf den Moment immer für mich auch gewesen, die Arbeit, also das Drehen auch an sich. Und das ist auch das, was mich interessiert hat. Und wenn man sich auf den Moment einlässt, das ist ja auch nicht so einfach immer. So, dann weiß man erstmal gar nicht, was ist denn das alles. Also man kann es nicht gleich ordnen und in Schubladen bringen. Also
das ist, ja. Es ging nie uns darum, da psychologische Erklärungsmuster zu liefern, sondern einen Raum zu geben, dem Zuschauer selber Entdeckung zu machen und eigentlich über einen sehr formal objektiven Beobachtung von einem Menschen und den Handlungen dieses Menschen so einen Interpretationsraum zu liefern, den der Zuschauer für sich selber füllen muss, wo er auch so aktiviert wird wodurch sich auch manchmal so Spannungsmomente ergeben. Weil wenn manchmal nichts passiert und wir sind so viel Kinogeschichten gewohnt, dass wir eigentlich immer denken, jetzt muss doch gleich etwas Grauenvolles geschehen, ein Unfall oder ein Mord oder und diese leise Bedrohung, die der Sommer ja auch haben kann, weil er irgendwie so viel von einem einfordert, wenn es so schön ist und das Leben so blüht und das setzt sie sehr unter Druck. Ja, also jetzt surfe ich ja auch schon so rum zwischen den verschiedenen Interpretationen und ich hoffe, dass der Film das auch macht.
Und man hat trotzdem doch einige Angebote gewissermaßen für den Zuschauer, der eben, wenn er genau hinsieht, schon eine Menge entdecken wird. Blicke, Kontakte zu den Jugendlichen, aber eben auch zum Beispiel zu der Stadt, die ja wie so eine Verlockung immer da ist. Also sie fährt auch da mal hin, aber eigentlich ist ja etwas abseits gelegen an diesem sehr schönen Anwesen übrigens. Aber die Stadt so mit ihren Flimmern und so ist schon auch sowas wie eine permanente Verlockung von Leben vielleicht für sie.
Ja, möglicherweise, absolut. Also oder was sie neu für sich, es geht ja immer auch im Leben darum, welche Haltung habe ich zu dem Leben, also zu dem, was mich umgibt, also zu den Menschen oder der Natur, sehe ich die Bäume oder nicht und nehme ich sie überhaupt wahr? Es kommt ja immer darauf an, welche Haltung man hat daran. So nimmt man ja auch wahr irgendwie, die Dinge um sich herum wahr. Und ich glaube, sie sucht nach einer neuen Haltung oder schaut, was für eine Haltung auf sie zukommt. Also
ich glaube auch, aber das ist jetzt eine Interpretation.
Von mir.
Und von mir ist, glaube ich, dass es sogar noch einen Schritt weiter geht, dass sie eigentlich in einer gewissen Weise ein konsequenzloses Leben führt und sich ständig alle Optionen offen halten will. Und es ist, man könnte das erweitern, wenn man möchte, der Film tut es nicht zwingend, auch ein Generationsbild, dass man das sagt, da ist jemand mit Ende 30 und er will immer noch schauen, wohin er sich eigentlich bewegt. Und so probiert sie halbherzig eigentlich verschiedene Rollen aus, in die sie, dadurch, dass sie eben keine Haltung zu den Dingen hat, zu den Positionen, auf die sie trifft, die was von ihr abverlangen, lässt sie sich in diese Rollen, die die anderen von ihr einfordern, so fallen und testet die so an. Und dieses edle Ferienghetto, das hat uns eigentlich auch sehr interessiert. Also eigentlich der Blick, es ist von daher eigentlich ein deutscher Film, der in Frankreich spielt. Ich will jetzt niemanden enttäuschen.
Ja, aber der mit dieser Fremdheit auch umgeht, nicht, dass man dort eben nicht zu Hause ist. Das ist sie ja nicht. Noch eine ganz einfache Frage, was schreibst du dir eigentlich? Sie schreibt ein Buch, du sitzt doch immer am Computer, hast du irgendwas geschrieben, XXXX, oder hast du dir auch was überlegt, einen Text?
Ich habe schon auch was geschrieben, Gedanken versucht zu kreieren. Also es ging um eine Botanikerin, Naturforscherin. Also anhand dieser versucht sie, die Entstehung von Sprache aufzuschreiben, also einen Roman darüber zu schreiben. Wir hatten eine konkrete Botanikerin auch im Kopf, die sie da als Grundlage hat.
Also der Text kommt vielleicht mal irgendwann als Buch zum Film dann eben.
Ja, es wurde dann, glaube ich, wieder gelöscht. Ich habe es auch selber ganz schnell gelöscht, damit es keiner liest.
Halbplatten, wir haben es gehört, ist ein Film, wo eben eine junge Frau versucht, verschiedene Varianten des Lebens durchzuprobieren. Insofern egal, auch wenn wir nicht die Möglichkeit haben, in so einem schönen Haus zu leben. Natürlich können wir uns alle mit ihr identifizieren, denn wir nehmen täglich ganz verschiedene Rollen ein und müssen uns immer anders verhalten zu anderen Menschen. Auch das sehen wir in diesem Film. Und das ist eben auch das Schöne an diesem Film, dass er eben Anne Ratte-Polle die Chance gibt, ganz, ganz viele Gesichter zu zeigen. Nicht? Also ohne, dass man sich ständig radikal verändert. Eben ganz fließende Übergänge sind das Aggregatzustände eben einer Frau in dem Film Halbschatten. Anne Ratte-Polle spielt die Hauptrolle in diesem Film. Nikolaus Wackerbart hat ihn gemacht. Ganz herzlichen Dank für euren Besuch hier. Dankeschön.
Ja, Dankeschön.
Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben es hier mit einem gewaltigen Zufall zu tun.
Okay, um was genau geht's?
Eine unserer Agentinnen in Europa. Ist was Verrücktes passiert.
Das klingt noch ziemlich durchsichtig und verständlich. In dem Film Die Möbius-Affäre geht es allerdings ganz anders lang. Das ist nämlich ein sehr raffiniert und sehr kompliziert gebauter Agenten-Thriller. Und damit hallo und herzlich willkommen, Hannelore Heider ist da. Hannelore, dieser Film Die Möbius-Affäre aus Frankreich, inszeniert von Eric Rochon, der bei uns jetzt nicht so ein wahnsinnig bekannter Regisseur ist, ist wahrscheinlich für die meisten Leute erstmal von Interesse, weil es der erste Film ist nach The Artist, für den ja Jean Dujardin den Oscar bekam. Und jetzt spielt er also den Geheimagenten, den russischen Geheimagenten, Gregory in diesem Film, und ich bin jetzt sehr gespannt, wie du das erklären wirst, was in diesem Film eigentlich so ungefähr passiert, weil ich musste so höllisch aufpassen, zu begreifen, was da
nun gehört ist. Ja, ich finde, eine gehörige Portion Verwirrung gehört einfach zu einem Agenten-Thriller. Noch schöner ist es, finde ich, wenn man das im Buch hat. Wenn man zu Hause liegt, da kann man nochmal 3 Seiten zurückblättern oder 30 Seiten und gucken. Gregory heißt er ja auch erst nach einer Stunde, also du hast ziemlich weit vorgegriffen. Es ist äußerst verwirrend. Wir haben den Eindruck, es sind einfach französische oder monegassische Finanzpolizisten, die eine Frau als Spionin anwerben, die einen Russen ausspionieren soll, der Geldwäschegeschäfte macht. Das ist erstmal ziemlich einfach. Man versteht überhaupt nicht, was dann, wenn nach Langley geblendet wird, die CIA damit zu tun hat. Aber irgendwie ist sie an dem Deal beteiligt, weil diese Frau, Alice oder Alice, ist eine Amerikanerin, die in der Finanzkrise Böses getan hat, also Leute um ihr Geld gebracht hat, die deshalb außer Landes gegangen ist und in Monaco für eben jenen Russen arbeitet, der mal nicht, und ich war total erleichtert, mal nicht radebrechend von einem Schauspieler gespielt wird, sondern in perfekten Englisch- oder deutscher Synchronisation von Tim Roth.
Genau, und nun haben wir also dieses Paar, denn das kommt auch noch dazu, dass die beiden, also diese beiden Agenten auf den verschiedenen Seiten sich ineinander verlieben. Das darf ja eigentlich überhaupt nicht sein, das ist völlig unprofessionell passiert, aber eben, dass diese beiden sehr schönen Menschen, muss man ganz klar sagen, nämlich Jean Dujardin und die wunderbare Cécile de France aufeinander losstürzen und die Energien, das ist wie bei so einer Kernschmelze, muss man sagen. Die schauen sich an und sofort haben sie auch schon einen Orgasmus, einfach so visuell quasi.
Du bist wieder sehr schnell vorgesprungen, das dauert eine Weile. Sie weiß nicht, wer eben jener Mann ist, dass er der Agentenführer ist, dass er eigentlich ihr Vorsitz. Außerdem spielt natürlich Jean Dujardin nicht einfach nur einen französischen Finanzpolizisten oder einen Liebhaber. Er spielt natürlich ein doppeltes und dreifaches Spiel. Also sie weiß nicht, Alice weiß nicht, was ihr da geschieht. Sie denkt, sie muss sich an den Russen ranschmeißen und muss das also alles rauskriegen. Und dann kommt plötzlich ein sehr attraktiver Mann und sie lernt sich in einer Bar kennen. Sie weiß also nichts von ihm, er weiß natürlich alles von ihr. Und jetzt spielen alle Geheimdienste verrückt. Wir haben schon ein paar aufgezählt. Und auch natürlich die private Sicherheitsmafia des Russen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und man wundert sich schon, warum so lange den beiden keiner auf die Spur kommt. Aber es heizt natürlich die Spannung an.
Jetzt denken Sie bitte nicht, dass wir hier schon zu viel verraten haben oder so, weil der Film ist so kompliziert, hat noch so viele Drehungen und Twists, dass man also im Prinzip überhaupt noch nichts verraten hat, sondern es läuft noch mal eine ganz andere Richtung. Dieses Bild des Möbius-Bandes, also der Film heißt ja Die Möbius-Affäre, ist auch ganz schön. Nicht? Man läuft auf einer Seite lang, landet auf der anderen Seite, ohne es zu wissen, ohne es zu merken, ohne es zu wollen. Das ist schon ganz schön. Hannelore, die Zutaten stimmen ja auch. Also tolle Schauspieler, schöne Schauplätze, diese Agenten-Thriller-Geschichte, alles müsste zusammen eigentlich, wenn die Chemie stimmte, dann doch ein sehr spannender Film sein.
Müsste sein. Spannend war er ja auch irgendwie. Es ist wirklich ein Problem, dass Cécile de France hat eine unglaubliche erotische Ausstrahlung. Eine tolle Frau, auch mit großer Natürlichkeit noch dazu, hat mich wirklich überzeugt, aber die große Enttäuschung in diesem Film für mich war angeblich die Preziose der Inszenierung, nämlich Jean Dujardin, der nicht mit 3 Tage Bart, sondern mit 5 Tage Bart
und zu schwellenden Lippen und ständig in Großaufnahme für mich so eine Art George Clooney-Verschnitt gegeben hat. Also die Vorstellung, dass George Clooney diese Rolle gespielt hätte, das wäre dann wirklich ein fast perfekter, schön altmodischer Agenten-Thriller-Film gewesen. Ich fand ihn unheimlich auf die Szene gesetzt, wie andere Nobelmarken auch in diesem Film, ist sehr auffällig. Er war so eine Art von Mann, wie ich ihn eigentlich heutzutage nicht mehr auf der Leinwand sehen will. Also Cécile de France musste sich wie so ein Kätzchen ständig in seine Arme schmiegen. Die Sexszenen sind angeblich sehr raffiniert gemacht, aber für mich absolut unglaubwürdig und auch unangenehm, weil der Mann hier die Krone aufs Haupt gesetzt bekommt. Und das mag zumindest ich als Frau nicht.
Hannelore hätte sehr viel lieber George Clooney gekrönt gesehen in diesem Film, das habe ich verstanden. Aber vielleicht hätte er uns dann auch hinweggetäuscht über diese doch sehr kalte, sehr berechnende Inszenierung, die sich ja auch immer ausstellt, die auch mal zeigt, schaut her, wie schön wir diese Schauplätze zum Beispiel euch hier präsentieren können. In dem Film die Möbius-Affäre, nun doch mit Jean Dujardin und mit Cécile de France. Danke, Hannelore. Wie stelle ich Glückseligkeit her? Wie kann ich sie beschreiben? Was macht Glück überhaupt aus im Leben der Menschen? Manchmal denke ich, dass das Wort Glück vielleicht gar nicht verwendet werden sollte, weil es eben so eine großen Erwartungen überhaupt erstmal schürt. Aber dabei kann ich jetzt reden mit einem Mann, der einen sehr eindrucksvollen Film gemacht hat, der nach Bhutan gereist ist, ein Land so groß wie die Schweiz etwa, mit 700.000 Einwohnern und der dieses Land zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt in einem solchen Dokumentarfilm dargestellt hat. Ein Land, das man durch deinen Film und damit ganz herzlich willkommen aus Wien bei uns, Harald Friedel, der Regisseur von What Happiness Is. Durch deinen Film begreift man unheimlich viel von diesem Land auch. Also man kommt ja in die entlegensten Ecken dank eines sozialen Projektes. Du hast dich ja quasi da angedockt. Mhm. Und vielleicht kannst du erstmal dieses riesige Umfrageprojekt beschreiben, was da stattgefunden hat.
Ja, Bhutan versucht ganz einfach, das Wohlbefinden der Bevölkerung zu ermitteln. Was macht die Menschen glücklich und was brauchen sie im Leben? Was sind ihre Probleme? Dahinter steckt ein staatspolitisches Ziel. Alle Maßnahmen, die der Staat setzt, sollen im Zeichen des Wohlbefindens der Menschen und ihrer Entwicklung zum Glück stehen.
Also es gibt ein Ministerium für Glück, die haben eben Leute losgeschickt, zwei Teams hast du begleitet, um dann eben Fragebögen auszuteilen, Leute zu fragen. Mich wundert im Film zum Beispiel, dass die auch in den entlegenen Dörfern überhaupt nicht skeptisch sind. Also wenn bei uns jemand kommt, eine Volkszählung macht in Deutschland, ist schon richtig was los, will kein Mensch irgendwie da mitmachen. Wieso machen die da alle mit?
Die Leute fühlen sich, würde ich sagen, eigentlich geehrt, dass da jemand kommt und so großes, breites, aufrichtiges Interesse ihrem Leben entgegenbringt. Und uns gegenüber, den komischen Europäern, die da mitgezogen sind, denen waren sie überhaupt vollkommen offen gegenüber. Also das war, mir ist auch vorgekommen, dass wir hier eine Kamera und eine sehr sichtbare Tonaufnahmeanlage mitführen. Das hat die Leute rein gar nicht beeindruckt.
Also mich hat wiederum beeindruckt, wie offen sie sind, wie ehrlich sie sind, wie liebenswert sie sind. Wie ist es dir ergangen? Also plötzlich bist du in diesen Wohnungen, in dieser Armut auch unterwegs und hörst, ach, mein größtes Glück wäre ein Handy zum Beispiel nicht. Wie hört man sowas als
Europäer? Ja, also ich habe mich die ganze Zeit auch gewundert, was passiert. Natürlich hatte ich erwartet, hier irgendwie ein Eindringling zu sein. Aber das Gefühl hatten uns die Menschen gar nie gegeben. Ich hatte dann auch immer, wenn die Befragung selbst dauert ja sehr, sehr lange, nicht? Also diese Glücksermittlerinnen und Ermittler, die brauchen 3 bis 4 Stunden, um diese ganzen an die 1000 Fragen hier abzufragen. Und es gibt auch viele offene Fragen dabei, wo dann die Leute dann einfach ein bisschen erzählen müssen. Und ich habe mir dann immer wieder, wie mir schien, die interessanteren Charaktere herausgesucht und denen dann noch eine zusätzliche Frage gestellt, nämlich ich habe sie gebeten, eine ausführliche Geschichte aus ihrem Leben zu erzählen, als sie mal so richtig glücklich waren.
Also du bist ein sehr erfahrener Dokumentarfilmer, du bist Regisseur, du bist Musiker, Schriftsteller. Trotzdem denke ich mir, auch in deinem Werk war das jetzt wirklich ein ganz besonderes Projekt. Wie bist du da rangekommen überhaupt? Wie hast du davon erfahren?
Zufall. Ich hatte den Begriff Bruttonationalglück gehört, Gross National Happiness, und habe mir gedacht, was soll denn das sein? Am Anfang war ich komplett skeptisch und dachte, das kann nicht wahr sein. Ich dachte, das ist ein Marketing-Gag, den der Bhutan irgendwie betreibt. Ich habe mir alles angesehen, was man dazu finden kann im Internet, und fand das alles super gut gemacht. Aber es ist natürlich so, früher hat man gesagt, Papier ist geduldig und jetzt das Internet ist natürlich noch viel geduldiger und man kann ja wirklich jede Form von Blödsinn und Lüge da verbreiten. Ich habe also dann Kontakt aufgenommen, sehr gutes Feedback von dort bekommen, bin dann nach Bhutan gefahren und habe die Menschen getroffen und habe einfach gemerkt, das ist ihnen total ernst.
das ist ihnen wirklich ernst. Sie wollen, dass das Volk glücklich ist und sie wollen herausfinden, wodurch es glücklich werden kann. Mhm. Aber trotzdem nochmal die Frage, was ist vielleicht der Hintergrund? Du sagst es im Film auch mal, es hat was mit dem Buddhismus zu tun, aber es hat vielleicht auch etwas zu tun mit der Entwicklungsstufe von Bhutan.
Stimmt, definitiv. Also Bhutan versucht einfach die Fehler, die andere Länder gemacht haben, zu vermeiden. Es gibt ja jede Menge Probleme. Schauen wir uns andere Himalaya-Staaten an. Nicht? Sikkim von Indien geschluckt, Tibet von China geschluckt, Nepal in einem Dauerstress nach einem langen Bürgerkrieg. Und das wollte einfach Bhutan für sich verhindern. Die haben eine ganz kluge Außenpolitik auch mit den riesigen Nachbarn gemacht. Und sie haben sich gesagt, wenn wir jetzt unser Land öffnen, dann verkaufen wir uns nicht nach außen. Und daher haben sie teilweise restriktive Maßnahmen gesetzt, dass sie einfach gesagt haben, Fastfood-Ketten kommen nicht rein, wir verkaufen nicht unsere schönsten Berghänge an irgendwelche Hotelketten. Und sie haben gleich 2/3 des ganzen Landes unter Naturschutz gestellt.
Also das eine ist eben, das habe ich ja schon gesagt, dass man sehr berührt ist von den Geschichten der Leute. Das gibt auch Einsamkeit, es gibt alte Menschen. Das ist gar nicht so anders zu Europa zum Beispiel, ne? Also dieses Verlassenheitsgefühl. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich das große Nachdenken darüber, was ist Glück? Brauchen wir so einen Begriff wie Glück überhaupt? Und ich deute nochmal an, ich denke mir manchmal, ist diese Verheißung vielleicht eher gefährlich. Was meinst du?
Ach ja, ich habe mit dem Problem Glück eigentlich kein Problem. Ich habe vielleicht eher nur so ein Problem damit, wie es oft verwendet wird. Mhm. Ich denke, es kommt doch vor allem auf die Voraussetzungen an, um Glück möglich zu machen. Und dazu gehört ganz einfach, dass man sich der Welt verbunden fühlt, dass man sich dem Menschen verbunden fühlt, dass man mit Empathie und mit Emotionen leben und gut umgehen kann. Und wenn man diese Basis hat, wenn man sich gut eingebettet in seine Existenz fühlt, dann hat man ja schon halb gewonnen. Und das ist dann schon mal eine gute Basis, um dann, wenn noch zusätzlich etwas dazu kommt, halt dann so richtig aus sich glücklich zu sein.
Du hast ja die Antworten gehört, du hast die Geschichten da gehört. Was war für dich vielleicht auch das Verblüffendste? Also ich habe schon mal gesagt, das Handy kommt relativ oft sogar vor, was auch klar ist, in so entlegenen Regionen. Ja, aber es gibt auch andere Auskünfte.
Ja, das mit dem Handy hat mir natürlich auch sehr überrascht, weil bei uns würde man irgendwie eher gegen einen Handymast in der schönsten Bergregion sein, aber die sind froh, dass sie endlich mal miteinander telefonieren können und nicht immer 3-4 Stunden zum Nachbarn gehen müssen, wenn sie mal eine Frage haben. Ja, also ich glaube, so für mich waren so die erstaunlichsten Momente natürlich auch immer die man am wenigsten erwartet. Nicht? Also als wir da in der entlegensten Bergregion waren, überhaupt in Bhutan, wo man 3 Tage gehen muss, um in dieses Dorf zu kommen, dass wir dort, oder dass ich dort eine Frau getroffen habe, die dann eine Geschichte erzählt von einer ungeheuer aufregenden Liebesaffäre mit einem Inder, die sie dann durch Indien geführt hat und bis Bangkok letztlich geführt hat und dann hat sie ihr ganzes Geld verjubelt und dann kommt sie wieder nach Hause in ihre Gebirgsenklave. Ich hatte mir erwartet, niemand von hier heroben war irgendwo unterwegs, nicht? Aber das war eine weitgereiste, abenteuerlustige Frau.
Nach deiner Reise jetzt, was meinst du, sind die Menschen dort glücklich? Vielleicht glücklicher als wir?
Nein, ich glaube nicht, dass die Bhutaner glücklicher sind als wir, aber ich glaube, sie sind weniger unglücklich, weil sie weniger vergleichen. Also, oder es gibt hier in Deutschland, ich will jetzt nicht groß über Deutschland reden, so gut kenne ich das Land auch wieder nicht, aber ich kenne es halt sehr gut von Österreich, speziell von Wien, so diese Unkultur des Suderns und Jammerns und immer gleich mal über irgendwas Negatives zu reden. Und das haben die Bhutaner überhaupt nicht. Es gibt dort sehr, sehr viel Gelassenheit und es ist Teil des Mahayana-Buddhismus einfach, dass man sich davor hütet, ständig zu vergleichen. Aus dem Vergleich kommt das Unglück, das ist die Philosophie.
Und diese Botschaft nehmen wir mit aus diesem Film. Wir nehmen aber auch mit die wunderbare Innenansicht eines uns völlig unbekannten Landes, das uns durch die Menschen nahe kommt, durch die Menschen, die du getroffen hast, die du uns jetzt nahe gebracht hast. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Bedanke mich bei Harald Friedel. Der Film What Happiness Is läuft jetzt bei uns im Kino. Man sollte ihn unbedingt sehen, zum einen eben um das Land kennenzulernen, zum anderen aber auch geht man natürlich sehr nachdenklich aus dem Kino und überlegt, was brauche ich eigentlich ganz persönlich für mein Glück. Danke, Harald.
Danke, Knut.
Wir haben jetzt so viel geredet über Glück, über Glückseligkeit. Machen Sie Ihre Kinder glücklich, zumal die am Montag wieder in die Schule müssen. Gehen Sie heute Abend mit Ihnen in das Freiluftkino Friedrichshain, in unser Radio 1 Freiluftkino. Da findet nämlich heute wieder das traditionelle Kinderkino Mondlichtfest statt. Ab 18 Uhr verwandelt sich das Freiluftkino in eine einzige Ferieninsel, nochmal so kurz bevor alles vorbei ist. Wir haben ein Mitmachprogramm, Musik, Tanz, Bastelangebote, Akrobatik, Clownerie, Spielaktionen. Um 21 Uhr, wenn es dann dunkel ist, leitet eine Feuershow zum eigentlichen Filmprogramm über. Da gibt es dann den schönen Ferienfilm Ein griechischer Sommer. Das sind dann vielleicht auch nochmal eher Ferienerinnerungen. Heute also das traditionelle, wunderbare Kinderkino Mondlichtfest im Radio 1 Freiluftkino Friedrichshain ab 18 Uhr.
Und das war's auch schon wieder mit dem Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Knut Elstermann. Wir hören uns am kommenden Samstag wieder. Dann haben wir wieder viele spannende Gäste, zum Beispiel das Team des Films Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Eine wunderbare deutsche Komödie über den Irrsinn des Filmemachens, über den Widerspruch von Ideal und Wirklichkeit, über das, was man opfern muss, wenn man wirklich große Kunst schaffen will. In der Hauptrolle Robert Gwisdek. Mehr zu diesem Film also in der nächsten Woche. Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.